spricht ein Theologe über den Sinn des Leidens, so denkt er unwillkürlich auch jene Vorgänge mit, die eine Grenze innerweltlicher Selbstentfaltung darstellen. An dieser Grenze entscheidet sich die Frage, ob unser leiddurchwirktes Leben einen endgültigen Sinn hat. Ist der Tod sinnlos, so wird auch das Leben einer Sinnlehre ausgeliefert. Besitzt aber der Tod eine Seinsfülle, die das Leben nicht hat, so muss das Leben selbst von Grund auf umgewertet werden. Denken wir uns einen Menschen, der sein Leben von Geburt bis zum Tod voll verwirklicht hat. Was vollzog sich in einem solchen Leben? Wir sehen in ihm eine zweifache Daseinskurve. Zunächst eine Entfaltung des äußeren Menschen. Es ist zunächst die Entfaltung und das Wachstum der biologischen Kräfte der Existenz. Dann das Sich-Entfalten, das Reifen des Leibes, die Erweiterung des Lebenshorizontes, das Erwachen zur Freundschaft, zur Welt und Selbstbeherrschung, zur Liebeshingabe. Der Mensch erobert die Welt. Indem er sich aber in diesen seinen Weltauftrag hineinwirft, beginnt die Welt an seinen Kräften zu zehren. Der Leib verliert nach und nach seine Anpassungsfähigkeit. Es enthüllt sich dem Menschen die Armseligkeit des Lebens. Mit erschreckender Klarheit sieht er, dass er trotz Erfolge in der Welt das Eigentliche seiner Ahnungen nicht verwirklicht hat. Er war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Das Leben verliert seine Frische, seine Neuheit. Es wird ausweglos. Am Ende verlassen den Menschen die Kräfte der Gestaltung der äußeren Welt immer entschiedener. Zuerst wird die Stadt unerreichbar, weil man zu müde ist, um hinauszugehen, dann das Haus, schließlich selbst das Zimmer. Der äußere Mensch hat sich in einem leidvollen Prozess aufgerieben. Schließlich wird er zum Leichnam, der in der Erde verwest oder zu einem kleinen Häufchen Asche wird. Ist dies aber unser Leben? Ich glaube nicht. Gerade in den Erfahrungen der eigenen Grenzen und im Erlebnis des äußeren Zusammenbruchs ereignet sich, wenn die Existenz ehrlich gelebt wird, etwas Bedeutungsvolles, nämlich das Heranreifen des inneren Menschen. In vielfachen Krisen und Schwierigkeiten, in der Aufreibung des äußeren Menschen, ja, gerade in ihr, baut sich etwas auf, was wir mit dem Ausdruck Person bezeichnen möchten. Die Kräfte des äußeren Menschen werden da nicht einfach weggeschleudert, vergeudet, sondern in eine Innerlichkeit umgewandelt. Ein Lebenskern bildet sich in einem Menschen, der trotz seines Versagens, trotz Krankheit und Leid immer wieder versucht, neu anzufangen, der die Gefahren sieht und in ihnen standhält, der jede Situation, auch die schwerste, benutzt, um innerlich zu wachsen. So entsteht nach und nach, gerade im Leid und in der Enttäuschung, der reife Mensch. Solche Menschen haben das Eigentliche ihres eigenen Seins erfasst. Etwas, das von keinem äußeren Zustand abhängig, überall, sowohl im Schmerz als auch in der Freude gegenwärtig ist. Der äußere Daseinsraum schrumpft zusammen, der innere Blick reicht aber weiter. Je mehr die Lebenskräfte in einem leidvollen Prozess erlöschen, umso mehr entfaltet sich aus all dem, was der Mensch in seiner äußeren Vorhandenheit erlebt, erschaffen, erliebt hat, etwas, das Güte, Wohlwollen, ja, Barmherzigkeit in die Welt hineinstrahlt. Ein Mensch, der es mit dem Leben in all seinen Erscheinungen gut meint. Ein Mensch steht da, vielleicht mit durchfurchtem Antlitz, mit gebrochener Existenz. Die Welt hat sich aber durch ihn in die Sphäre des Absoluten durchgerungen. Indem er sein Leben durch die Ereignisse des Alltags aufreiben ließ, entstand in ihm eigentliches Leben, der innere Mensch. Ähnliches bemerken wir in der Entwicklung der Welt. Der heutige Mensch hat seine Weltverbundenheit erkannt. Für ihn ist die Wirklichkeit der Welt nicht mehr eine statische Größe, sondern eine Einheit der Entwicklung. Dieses Werden der Welt ist heute in seinen Grundstrukturen wenigstens schon erforscht. Die Entwicklung der Welt arbeitet sich empor aus einem ursprünglichen Seinsbestand. Sie bringt Milchstraßen, Sonnensysteme und Planeten hervor. Sie sucht den Weg nach oben. Er schafft überall, wo es möglich ist und wie es möglich ist, zuerst einfache, dann immer zusammengesetztere Formen des Lebens. Schließlich steht ein Wesen da, ein Produkt einer jahrmilliardenlangen Anstrengung der Welt, der Mensch. In ihm vereinigen sich die Kräfte des Seins. In dieser Entwicklung sehen wir einen zweifachen Prozess. Einerseits spitzt sich die Weltentwicklung immer mehr zu, verengt sich, wird zum Menschen. Andererseits wird sie immer tiefer und innerlicher, damit auch immer offener. Die Verengung der Entwicklung erzeugt in unserem Bewusstsein einen Druck von Wünschen, Ahnungen und Hoffnungen. Die Welt verbraucht sich, um etwas hervorzubringen, das die Welt selbst übersteigt. Dieser Mensch, indem die Welt ihre Innerlichkeit sammelt, findet sich aber seinerseits nicht fertig vor. Er ist nur ein Entwurf von sich selbst. Es ist uns Menschen aufgetragen, uns selbst als Vollperson zu erschaffen. Die Entwicklung brachte nur jenen Seinsstoff hervor, aus dem der Mensch durch eigene Anstrengung sich zur Spitze des Alls formen soll. Die eigentliche Verinnerlichung der Welt heißt menschliche Vollperson. Diese wurde zwar durch die Entwicklung ansatzweise bereits erschaffen, muss aber ontologisch, das heißt sein eigenes Sein aussprechend, frei verwirklicht werden. Der Mensch soll demnach, um voll er selbst Mensch zu sein, sich selbst verbrauchen. Die Welt stirbt in den Menschen hinein, um Innerlichkeit zu erschaffen. Der Mensch soll seinerseits, um diesen seinshaften Auftrag der Welt weiterzuführen, in seine eigene Innerlichkeit hineinsterben, um die Welt einem Absoluten zu öffnen. Nun möchten wir eine vorläufige und hypothetische Definition menschlicher Existenz geben. Existenz ist der ganze Mensch. Insofern sich in ihm die Weltwirklichkeit in die Sphäre der Innerlichkeit verbraucht. Anders ausgedrückt, der Mensch ist jenes Wesen, das leiden und in Gott hineinsterben kann. Nach diesen Überlegungen sollte die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und des Leides relativ einfach sein. obwohl wir wissen, dass für einen leidenden Menschen kein menschlicher Trost tröstlich genug ist. Die Antwort wäre ganz schlicht: Die Welt verbraucht sich und wird so zum Menschen. Der Mensch verbraucht sich und wird so zur Person. Diese Person verbraucht sich im Leid und im Tode und wird so zu etwas ganz anderem, Neuem, zum ewigen Mitsein mit Gott. Wir haben schon angedeutet, die Verengung des Lebens, der Energieverschleiß, schafft etwas, das das schon Vorhandene übersteigt. Aus dieser Grundgesetzlichkeit möchten wir nun etwas herausschälen, was wir menschlichen Tod nennen. Es folgt daraus: Erstens, dieser Tod ist der Ort der letzten Verinnerlichung der Welt. Im Tode scheiden sich die zwei Daseinskurven. Der äußere Mensch entschwindet gänzlich. Nun haben wir aber angedeutet, dass der Daseinsschwund mit einem Wachsen der Innerlichkeit verbunden sein sollte. Selbstsein bedeutet im tiefsten Grunde Selbstlosigkeit. Die volle Selbstauszeugung kann nur im vollen Untergang geschehen. Dies ist das Gesetz der Selbstentäußerung, das wir überall im menschlichen Bewusstsein beobachten können. In der Liebe, in der Freundschaft, in der Suche nach Wahrheit. Verlängert man aber diese Dialektik menschlicher Selbstwertung, zieht man daraus die letzte Schlussfolgerung. So entsteht das folgende Bild von unserem Tod. Im Tode, in diesem gänzlichen Verlust der Äußerlichkeit, entsteht Innerlichkeit. So wird der Mensch erst im Tode vollkommen er selbst, zum restlos selbstständigen Entscheidungszentrum. Indem der Mensch in den Verlust hineingetrieben wird, in den Tod, eröffnet sich für ihn die Möglichkeit des Selbstgewinns. Daraus ergibt sich die zweite Schlussfolgerung. Unser Tod ist der Ort der ganzheitlichen Entscheidung. Im Tod wird Gott, das Absolute, erreicht. Für eine Person, für ein restloses Selbst gewordenes Sein, bedeutet aber das Erreichen immer Begegnung. Nur zwischen zwei Personen, die in der Freiheit Ich und Du aussprechen, vermag eine Begegnung stattzufinden. Daraus folgt abermals, dass der Mensch als Person im Tod nicht aufgelöst wird, sondern ganz im Gegenteil erst zur Vollperson wird. Daraus können wir abermals ableiten, das absolute Gegenüber muss ein vollpersonales Verhältnis sein, dass also das Absolute selber Person ist. Mitsein oder Wegstoßen einer absoluten Person durch eine restlos sie selbst gewordene endliche Person, das ist das eigentliche Ereignis des Todes. Somit wäre der Tod ganz personale Entscheidung einem persönlichen Gott gegenüber. Hieraus ergibt sich die dritte Schlussfolgerung. Im Tod erringt sich der Mensch Ewigkeit, zunächst für sich. Diese ganzheitliche Entscheidung des innerlichen Menschen im Tod, wenn sie sich als Bejahung vollzieht, ist ein Mitsein mit dem Unendlichen, eine Teilhabe an Gott. Hier müssten wir ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass wir in unserer Hypothese nie von einer Entscheidung vor dem Tod und auch nicht von einer Entscheidung nach dem Tod, sondern immer von einer Entscheidung im Tod sprechen. Man darf einerseits wahrhaftig nicht annehmen, dass jemand im Zustand der seelischen und leiblichen Qualen der Agonie seinen ersten vollpersonalen Akt setzt. Andererseits steht unser ewiges Schicksal nach dem Tod endgültig fest. Es geht hier vielmehr um den Augenblick des Hinüberganges, um den Übergang selbst. Geschieht in diesem Übergang eine Teilhabe an Gott, so bedeutet sie ein Zweifaches. Einerseits wird in ihr das Sein des Absoluten, unser eigenes Sein. Andererseits werden wir durch sie noch mehr wir selbst. Nun kann aber die unendliche Fülle des Absoluten von niemandem, von keinem endlichen Geschöpf völlig aufgenommen, ausgeschöpft werden. Dies besagt, dass die im Tod entstehende Ewigkeit nur als ein grenzenloses Hineinschreiten in eine immer reichere Vollendung verstanden sein kann. Alles Statische geht im Himmel in eine grenzenlose, sich in die Unendlichkeit fortzeugende Dynamik über. Die Welt entsteht erst in ihrer vollen, richtigen Gestalt, wenn und indem der Mensch durch sein freies Ja zu Gott den Himmel betritt. Daraus die vierte Schlussfolgerung: Der eigentliche Mensch geschieht als Auferstehung. Der Ausdruck Auferstehung steht hier als Deutung des Undeutbaren. Sie besagt restlos verwirklichte menschliche Existenz. Alles wird für den Menschen unmittelbar sein. Die Leiblichkeit entfaltet sich zur Person, das Wissen zum Sehen, das Erkennen zum Berühren, das Verstehen zum Hören. Die Grenzen des Raumes fallen weg. Der Mensch wird unmittelbar dort sein, wohin ihn seine Liebe, seine Sehnsucht und sein Glück hinziehen. Im auferstandenen Herrn Christus wurde sichtbar, was diese Überwindung irdischer Grenzen bedeutet. Er ist eingegangen in die Unbegrenztheit des Lebens, des Raumes, der Zeit, der Kraft und des Lichtes. Im Nachvollzug seiner Auferstehung werden wir wesenhaftes Leben erlangen. Daraus folgt fünftens: Die Auferstehung ereignet sich unmittelbar im Tod. Wenn wir den Tod gewöhnlich als Trennung der Seele vom Leib auffassen, scheinen wir nicht zu bedenken, welche gedanklichen Schwierigkeiten in der Auffassung einer vom Leib getrennten Seele liegen. Will man diesen Schwierigkeiten entgehen, müsste man behaupten, dass die Auferstehung gleich im Tode sich ereignet. Dagegen sprechen zwar jene Texte der Offenbarung, die betonen, die Auferstehung sei ein Endzeitereignis. Sie fällt mit der Wiederkunft Christi am Ende der Zeit zusammen. Andererseits müssen wir auch daran festhalten, dass das ewige Mitsein mit Gott nur als restlose Hinüberführung der Welt im verklärten Leib denkbar ist. Auferstehung als Endzeitereignis und Auferstehung unmittelbar im Tod. Als hypothetische Antwort möchte ich vorschlagen: Die Auferstehung ereignet sich unmittelbar im Tod. Dennoch ist sie noch nicht vollendet. Der auferstandene Leib bedarf der umgewandelten und verklärten Welt als seines Wesensraumes. Unsterblichkeit und Auferstehung wären somit eine und dieselbe Wirklichkeit. Ich bin mir dessen bewusst, dass eine Anzahl Theologen diesen Gedankengang nicht mitmachen und die sich aus ihm ergebenden Schlussfolgerungen nicht annehmen würden. Und so trage ich ihn als meine eigene Meinung vor. Dabei möchte ich allerdings betonen, dass die von vielen vertretene Auffassung, wonach die Seele zwischen dem Tod und der allgemeinen Auferstehung am Ende der Zeit ohne Leib existieren und Gott durch einen Eingriff die Seele von einer ihr wesenseigenen Leibbeseelung fernhalten würde, mir als ein bizarrer, logisch unbefriedigender, ja sogar grotesker Gedanke vorkommt. Verhält sich dem aber so, dann müssen wir einen noch wichtigeren Vorstoß in das Geheimnis wagen. Es folgt daraus sechstens, die Auferstehung muss universal sein. Da unsere Erlösung durch unseren Herrn Christus allgemein, das heißt auf die ganze Menschheit angewendet und anwendbar ist, muss jeder Mensch die Möglichkeit haben, Christus voll persönlich zu begegnen, in ihn hinein zu sterben. Nach unserer Hypothese hätte also jeder Mensch die Möglichkeit und auch die Aufgabe, die Welt hinüberzuführen ins restlose Glück. Selbst jene Milliarden, die noch nie etwas von unserem Christus gehört haben, selbst die Schwachsinnigen und seelisch Unentwickelten, selbst die Ungeborenen und ohne Taufe dahingestorbenen Kinder. Mit dieser Universalität des Heils verbindet sich die siebente Schlussfolgerung, das All wird verherrlicht. Nach unseren bisherigen Überlegungen brauchen wir, so glaube ich, diese Schlussfolgerung nicht breit zu erörtern. Noch nie wurde der menschliche Leib und das in ihm sich sammelnde Universum so ernst bedacht und so verehrt wie in dieser echt christlichen Sicht. Die Mitte des Seins ist kein Engel, sondern die Welt, die sich durch den Menschen in Gott hineinsammelt. Die allererste Offenbarung, die wir für unsere Frömmigkeit noch nicht ganz erschlossen haben, heißt: Und Gott sah alles, was er erschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Daraus ergibt sich achtens, die Schöpfung muss gerichtet werden. Der Ausdruck gerichtet weckt in uns ein unangenehmes Gefühl. Je mehr man aber die Welt, ihr Streben nach Macht und Selbstbehauptung durchschaut, umso mehr wird man dessen bewusst, dass wir noch nicht in einer richtigen Welt leben. Die Welt ist erst dann richtig, wenn das Gute zugleich schön, das Wahre zugleich gut und das Sein zugleich leuchtend ist. Diese Welt existiert heute noch nicht. Sie soll durch uns erschaffen werden. Und so muss neuntens der Mensch durch das Fegfeuer gehen. Der Tod ist Reinigung. Unsere Hypothese, der Mensch entscheidet sich im Tode, in voller Freiheit für oder gegen Gott, erlaubt uns mit einigen unwürdigen und sogar grotesken Vorstellungen über das Fegfeuer aufzuräumen. Das sogenannte Fegfeuer lässt sich durchaus als einen augenblicklichen Vorgang, als die Intensität der sich im Tode vollziehenden Entscheidung für Gott denken. Bei dieser Begegnung bricht die Liebe zu Gott, die ja im Universum schlummert und in unseren Herzen zum Bewusstsein gelangt, aus unserer Existenz hervor. Sie muss aber im Tode die Schichten und die Ablagerungen unserer Selbstsucht durchbrechen. Die Existenz muss sich mit allerletzter Kraft Gott öffnen. Demnach würden die einzelnen Menschen im Tode einen je verschieden intensiven Vorgang des Fegfeuers durchleiden. So würde aus dem Unterschied der im Fegfeuer verbrachten Zeit ein Unterschied in der Intensität der Reinigung. Durch die Begegnung mit unserem Herrn Christus im Tod entsteht endlich eine richtige Welt. Christus wird dann endgültig unter uns weilen. Das ist die 10. Folgerung. Christus ist immer noch im Werden. Eine der tiefsten und tröstlichsten Einsichten unseres Glaubens besteht darin, dass unser Herr Christus zwar gleichsam für einen Augenblick zu uns gekommen ist, sogleich aber in die Unerforschlichkeit der Zukunft entschwand. Christsein heißt demnach, mit unserem Herrn Christus zusammenzuwachsen. Christus bleibt bis zum Ende der Zeit noch im Werden. Die Christen, jene, die sich schon als solche erkannt haben, aber auch jene, die nichts davon ahnen oder wissen, dass sie schon Christen sind, bauen sein Leib auf. Wenn dann der Herr Christus sein universales Vollalter erreicht, wird sich die Spannung zwischen Gott und dem Menschen entladen. Der Traum jeder Ahnung wird sich erfüllen. Erit omnis in omnibus Deus. Gott wird alles in allem sein. Am Ende steht eine in Christus umgewandelte Welt. Wenn es eine Welt gibt, wenn es Menschen gibt, die die Sehnsucht der Welt in sich tragen, dann muss Christus die Vollendung dieser Welt sein und auch dieser Menschheit. Die Tapferkeit der Christen nährt sich aus der Hoffnung auf das Wirklichkeitsübermaß des Lebens, auf das ewige Leben, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der Tod kann für die Menschen ein Wiedersehen Christi oder eine Erstbegegnung mit ihm in unverlierbarer Freude werden, aber in einer Freude, die aus der Bedrängnis geboren ist. Ist das nun eine Antwort auf unser Leid? Ich glaube ja. Zugleich muss ich aber eingestehen, nicht ganz. Und da muss ich Peter Lippert recht geben, der einmal sagte: Gott, du hast Meere des Leides erschaffen, und ich kann nicht sehen, wieso sie notwendig waren, um deine Welt zu erhalten. Herr, alles außer dir ist in Leid hineingetaucht. Du ließest das Meer des Schmerzes bis an die Stufen deines Thrones, bis zu deiner erhabenen Herrlichkeit heranbranden. Und alles, was von dir ausgeht, tritt ohne weiteres in diese dunklen, heißkochenden Fluten. Du selbst, als du in die Welt hinabsteigen wolltest, hast in dieses Meer des Leids untertauchen müssen, das dich umgibt. Herr, du hast den Schmerz erschaffen. Es gibt Menschen, die alles wissen, die scheinbar auch deine großen Ratschlüsse und Gedanken durchdringen und fein säuberlich sich zurechtlegen. Sie erklären, sie beweisen mir, dass es gerade so sein muss und so am besten ist, wie es ist. Aber ich mag sie nicht, diese Alleserklärer, die dich rechtfertigen und herausreden bei allem, was du tust. Ich gestehe lieber, dass ich dich nicht verstehe, dass ich nicht begreife, warum du den Schmerz, warum du so viel Schmerz, so brüllenden, wahnsinnigen und sinnlosen Schmerz erschaffen hast. Ich neige mich tief vor deiner Herrlichkeit, ja, aber ich wage nun nicht, meine Augen zu dir zu erheben. Es ist zu viel Betrübnis und Weinen in meinen Augen. und so kann ich dich nicht ansehen. Die Sinnlosigkeit eines in den Schmerz hineingetauchten Lebens zu sehen und doch einen Sinn in diesem Leben herauszustellen, dies ist, glaube ich, die eigentliche christliche Antwort auf das Leid unserer Welt. In einem Satz ausgesagt: Du musst dich ganzheitlich verlieren, und dann gibt Gott aus reiner Barmherzigkeit etwas, das er dir sonst nie gegeben hätte. Seine übergroße Gnade besteht darin, dass er dich auf jeden Fall in die Möglichkeit versetzt, dass du an deinen Kräften ganzheitlich verzweifeln kannst und dich ihm überantwortest in den Tod. In ihm stürzt der Mensch in unvorstellbare Steilheit hinab, in unabsehbare Tiefen, nur um dann wie eine aufsteigende Welle aufzutürmen und hineinzubranden in die ewige Vollendung.